für ein schönes Bekenntnis in diesem alten Liedlein. Jesus, ich liebe dich, ich weiß, du bist mein, ich will dir gehören, nur dir ganz allein. Was wir in Christus haben, das ist ein unglaubliches Gnadengeschenk. Da können wir unserem Erlöser Gott nicht genug dafür danken und ihn anbeten und uns an ihm erfreuen. In
Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit. Es gibt nichts, was wir nicht in Jesus finden. Wir brauchen also keinen anderen Mediator, keine Methode, kein anderes Mittel, keine eigenen Werke, sondern allein Jesus Christus. Das haben wir immer wieder in den Texten aus dem Kolosserbrief, den wir zurzeit in den Predigten am Sonntag hier fortlaufend betrachten, gehört. Und gerade in dem Abschnitt, den wir letzten Sonntag gemeinsam betrachtet haben, hatte Paulus eine ausdrückliche Warnung ausgesprochen: Habt Acht, dass euch niemand mit leeren Philosophien und menschlichen Anschauungen verführt. Es gibt Irrlehrer in eurem Umfeld, die versuchen euch mit einer sogenannten höheren Erkenntnislehre einzufangen, eine Lehre, die nicht mehr dem Evangelium entspricht. Seid also auf der Hut. Und erinnert euch immer wieder daran, wer Christus ist und was er euch durch die Erlösung geschenkt hat. Und genau das tun wir doch immer wieder, liebe Geschwister, wenn wir hier auch das Abendmahl, das Mahl des Herrn feiern. Wir erinnern uns an den stellvertretenden Opfertod Jesu. Wir bekennen, dass wir zu ihm gehören, dass wir ihn lieben und wertschätzen und teilhaben an diesem großen Erlösungswerk, dass wir dazugehören zur Gemeinde Jesus. Und wir freuen uns einfach an seinem Sieg, den er an Golgatha errungen hat. Wir verkündigen diesen Sieg sozusagen mit dieser symbolischen Handlung. In Christus haben wir alles, was wir brauchen. Christus allein genügt. Das ist die Kernaussage des Kolosserbriefs, der eben in eine bestimmte Gemeindesituation hineingeschrieben wurde, in der die Gemeinde eben, wie schon gesagt, von bestimmten Anschauungen, Philosophien und Lehren bedroht war. Und in den Versen, die wir heute betrachten wollen, da geht Paulus noch einmal etwas detaillierter auf diese gefährlichen Irrlehren ein und vertieft seine Warnung noch mehr. Und seinen Appell in diesem Abschnitt habe ich einfach so überschrieben: Lasst euch die Freiheit in Christus nicht rauben. Das ist das Thema heute. Und wir wollen die Verse 16 bis 23 jetzt aus Kolosser 2 lesen. Paulus schreibt: Niemand soll euch also Vorhaltungen machen wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Das ist doch alles nur ein Abbild und ein Schatten der Dinge, die Gott angekündigt hatte und die in Christus Wirklichkeit geworden sind. Lasst nicht zu, dass euch jemand um den Siegespreis bringt, der sich darin gefällt, in vorgespielter Demut nicht Gott selbst anzubeten, sondern die Engel. Und der sich dafür auf irgendwelche Visionen beruft, die er angeblich gehabt hat. Die selbstsüchtige Einstellung solcher Menschen bringt sie dazu, sich ohne jeden Grund aufzuspielen, statt sich an den zu halten, der das Haupt der Gemeinde ist. Er sorgt dafür, dass der ganze Leib gestützt und zusammengehalten durch die verschiedenen Gelenke und Bänder so wächst, wie Gott es möchte. Wenn ihr nun also mit Christus gestorben seid und die Prinzipien dieser Welt für euch hinfällig geworden sind, warum lebt ihr dann so, als wärt ihr immer noch ein Teil dieser Welt? Ihr lasst euch vorschreiben, das darfst du oder damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nichts essen, das darfst du nicht einmal berühren. Dabei geht es hier doch immer nur um Dinge, die sowieso keinen Bestand haben. Dinge, die dazu da sind, dass man sie verbraucht. Wer solchen Forderungen nachkommt, folgt damit lediglich den Geboten und Lehren von Menschen. Zugegeben, es handelt sich um eine Frömmigkeit, die den Anschein besonderer Weisheit hat. Dieser selbstgefällige oder selbstgewählte Gottesdienst, diese Demut, diese Schonungslosigkeit gegenüber dem eigenen Körper. Doch das alles ist ohne jeden Wert und dient nur dazu, das menschliche Geltungsbedürfnis zu befriedigen. In diesen Versen setzt sich also der Apostel Paulus noch einmal mit den einzelnen Gefahren dieser menschenerdachten Irrlehre auseinander und warnt die Geschwister in Kolosse davor, sich nicht ihre Freiheit in Christus rauben zu lassen, nehmen zu lassen. Und ganz konkret spricht er hier drei gefährliche Irrtümer an. In den Versen 16 und 17 warnt er als erstes vor dem Irrtum des Legalismus oder der Gesetzlichkeit. Liebe Kolosser, weil ihr zu Christus gehört und in ihm alles habt, eure Schuld ist vergeben. Der Schuldschein gelöscht, ihr erinnert euch an die letzte Predigt, ja, die Verse, die wir da betrachtet haben. Ihr steht auf der Seite des Siegers. Lasst euch von niemandem Vorhaltungen machen. Wörtlich heißt es hier, lasst euch von niemandem kritisieren. Im Urtext steht hier ein Begriff, von dem unser Fremdwort Kritik kommt. Lasst euch nicht kritisieren wegen dem, was ihr esst oder trinkt oder was ihr an den Festen, am Neumondstag oder am Sabbat tut. Sehr wahrscheinlich handelt es sich hier um judaistische Kritiker, die ihr Regelwerk auf das mosaische Gesetz gründeten und den jungen Christen sagten, wenn ihr nicht koscher esst und trinkt, wenn ihr nicht die entsprechenden Feiertage und den Sabbat haltet, seid ihr noch keine richtigen Christen. Dann habt ihr noch nicht diese höhere geistliche Erkenntnis, ihr seid Christen zweiter Klasse. Und Paulus, er hält dagegen und er schreibt, der Weg des Gesetzes ist ein No-Go. Ihr lebt im neuen Bund und ihr seid nicht verpflichtet, die Speisevorschriften des Alten Testaments oder die religiösen Feste des jüdischen Kalenders, noch die Neumondsfeste, sprich dieses monatliche Opfer, das immer am ersten Tag jedes Monats dargebracht werden musste, oder denn das Sabbatgebot zu beachten. Wer meint, zur Erlösung würden auch noch gewisse religiöse Rituale dazugehören, der lehrt, dass das Evangelium, ja, dass Christus nicht genügt. Es gibt nicht so etwas wie ein gesetzliches Evangelium. Christus plus das Gesetz. Entweder Christus oder das Gesetz. Beides geht nicht. Und davon ist der Paulus absolut überzeugt. Deshalb schreibt er den Christen hier und wiederholt sich immer wieder in diesem Brief. Und er prägt es ihnen ein, er prägt es auch uns ein. Lasst euch die Freiheit nicht rauben, die ihr in Christus habt. Und er begründet das in Vers 17 und sagt, diese ganzen zeremoniellen alttestamentlichen Speisevorschriften, Feste, Opfer, Sabbate waren nur Schattenbilder, die auf Christus hindeuteten. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Schatten und dem Körper, der den Schatten wirft? Wenn du hinter einer Mauerecke einen Schatten siehst, dann weißt du, bald folgt eine Person. Der Schatten, er kündigt also etwas an. Er ist nicht unnütz. Er hatte eine Aufgabe. So hatten auch die alttestamentlichen Zeremonialgesetze ihre Aufgabe, ihre Funktion. Sie sollten zur Reinigung und Heiligkeit dienen und das Volk zum Gehorsam Gott gegenüber erziehen. Letztlich ihm auch zeigen, wie erlösungsbedürftig der Mensch ist und wie heilig Gott ist. Und wie Gott nicht einfach die Augen zudrückt, wenn es um unsere Schuld, um unser Vergehen geht. Gott ist heilig. Aber wenn die Person selbst da ist, dann wird der Schatten nicht mehr gebraucht. Alle diese Zeremonialgesetze, alle Opfer waren wie hindeutende Schatten. Wir können auch sagen, Hinweisschilder auf Christus, das wahre Opfer. Und wir wissen alle, Hinweisschilder im Verkehr, die sind sehr nützlich, die sind gut. Aber wenn ich am Ziel bin, brauche ich sie nicht mehr. Und deshalb schreibt der Paulus in Römer 10, Vers 4, denn mit Christus ist das Ziel erreicht, um das es im Gesetz geht. Jeder, der an ihn glaubt, wird für gerecht erklärt. Oder im Hebräerbrief, ein Brief, der ja sich ganz speziell um dieses Thema bemüht. Hebräer 8, Vers 13, da heißt es, indem Gott von einem neuen Bund spricht, erklärt er den ersten für veraltet. Was aber alt ist und ausgedient hat, wird bald ganz verschwinden. Die Irrlehrer von Kolosse wollten also an den Schattenbildern festhalten, die sich durch das Kommen des Messias durch seinen Opfertod am Kreuz erledigt hatten. Das war falsch. Christus allein ist genug. Wer diesen judaistischen Lehren folgt, verliert seine Freiheit in Christus und landet wieder in der Gesetzlichkeit, dem Legalismus. Tauscht die Wirklichkeit für den Schatten ein. Nun, vielleicht denkt man jetzt, ja, aber der Paulus, der erwähnt ja hier auch den Sabbat. Wie ist das mit dem Sabbatgebot? Ist das nicht ein Schöpfungsgebot, das auch wir Christen eigentlich weiter beachten sollten? Es heißt doch in 2. Mose 20, in den Versen 8 bis 11, Gedenke an den Sabbattag, heilige ihn. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Steht doch im sogenannten Moralgesetz, da ist ein Gebot im Dekalog. Das hebräische Wort Shabbat leitet sich ab von dem Verb ruhen, beenden oder aufhören. Der Sabbattag sollte also der Tag sein, an dem die tagtägliche Arbeit aufhört, ein Ruhetag, an dem man sich auf Gott besinnt. Und auch der Sabbat hatte eine sogenannte Schattenbedeutung. Er wies auf eine Ruhe hin, die erst mit Jesus, dem Messias, kommen sollte. In ihm und in seinem Heil haben wir den wahren Sabbat, die wahre Ruhe. Wir dürfen in Christus von unseren zermürbenden Werken ruhen, die uns nie angenehm vor Gott machen und uns nicht wirklich Frieden mit ihm bringen können. So ist also unser Herr auch der lang ersehnte Sabbat, denn durch ihn gehen wir in die wahre Ruhe ein, wird auch im Hebräerbrief thematisiert. Wenn wir an das Evangelium glauben und Christus als unseren Erlöser annehmen und erfahren. Es kommt also für uns Christen im Neuen Bund nicht mehr darauf an, dass wir im gesetzlichen jüdischen Sinne das Sabbatgebot mit allen seinen Regeln strikt am Samstag halten müssen, sondern es geht vielmehr darum, dass wir das Sabbatprinzip, das in der Schöpfungsordnung begründet ist, verstehen und auch anwenden. So, glaube ich, hat es auch Jesus vorgelebt. Wir wissen aus den Evangelien, dass Jesus am Sabbat heilte, dass er Gutes tat. Das hat die Pharisäer damals mega geärgert und aufgeregt. Sie haben es ihm auch immer wieder vorgehalten. Und einmal, da sagt Jesus zu ihnen, in Markus 2, Vers 28 lesen wir, dass der Sohn des Menschen ist auch Herr über den Sabbat. Und auch die Apostel ließen den Christen diese Freiheit, wie sie mit dem Sabbat umgingen. Paulus schrieb an die Römer, in Kapitel 14, Vers 5 im Römerbrief, dieser hält einen Tag höher als den anderen, jener hält alle Tage gleich, jeder sei seiner Meinung gewiss. Und die Galater, die musste er ganz vehement ermahnen, denn sie waren in einer ganz besonderen Gefahr, in die Gesetzlichkeit zurückzuverfallen. Und er schreibt da in Galater 4, Abvers 9. Jetzt aber, da ihr Gott erkannt habt, ja viel mehr von Gott erkannt seid, wieso wendet ihr euch wieder um den schwachen und armseligen Grundsätzen zu, denen ihr von Neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte, ich habe am Ende vergeblich um euch gearbeitet. Wenn einer wieder anfängt, bestimmte Feiertage und Sabbate zu beachten, um dadurch eben ein höheres geistliches Leben zu erzielen und fügt das sozusagen zu der Gnade hinzu, dann sagt Paulus, der fällt zurück in die Gesetzlichkeit und er lehnte das eindeutig ab. Wir finden also im Neuen Testament an keiner Stelle einen Aufruf, den Sabbat zu halten. Und deshalb bin ich auch der Überzeugung, dass die Adventisten falsch liegen, wenn sie lehren, dass der Samstag der einzige Sabbat sei und nur wenn wir an diesem Tag unsere Gottesdienste halten, können wir Gott gefallen. Gott befiehlt uns nicht, an welchem Tag wir unseren Gottesdienst haben müssen, um ihm besser zu gefallen, sondern wir sollen an jedem Tag mit ihm leben. Alles, was wir tun oder auch nicht tun, soll zu seiner Ehre sein. Nichtsdestotrotz ist es auch im neuen Bund wichtig, das Sabbatprinzip zu beachten, wie es eben in der Schöpfungsordnung verankert ist, denn unser Körper, er braucht Entspannung, er braucht Ruhe. Da ist ein Rhythmus vorgegeben, den Gott uns auch gezeigt hat. Und außerdem freut sich Gott, wenn wir an einem Tag der Woche uns ganz besonders im Gottesdienst ihm zuwenden, ihn anbeten, uns an ihm erfreuen. Wenn wir zur Ruhe kommen, nicht nur an uns denken, weil wir das eben auch brauchen, unser Körper braucht diesen Rhythmus, sondern uns ganz bewusst auch auf ihn fokussieren. Die Gemeinschaft noch intensiver mit ihm suchen. Aber das muss nicht unbedingt der Samstag sein. Es muss auch nicht zwingend der Sonntag sein. Die ersten Christen, wann haben sich die versammelt? Sie haben sich am ersten Tag der Woche versammelt. Und warum das war? Das war der Auferstehungstag. Es war der Tag der Auferstehung des Herrn. Und sie feierten an diesem Tag ihre Gottesdienste und beteten gemeinsam Gott an. Die kamen auch noch so zusammen und feierten das Abendmahl und haben zusammen gegessen. Aber der erste Tag der Woche war der besondere Tag für sie. So wie wir das übrigens auch heute hier bei uns tun. Der Gedanke ist der, wir ehren also unseren Herrn nicht durch Zeremonien, sondern dadurch, dass wir ihn wirklich im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich bin der Meinung, dieser Rückfall in die Gesetzlichkeit ist in jeder Generation eine Gefahr. Weil unsere alte gefallene Natur, die ist auf die Versuchung der Gesetzlichkeit sehr anfällig. Auch unter uns Christen besteht die Gefahr, den Grad unserer Frömmigkeit zum Maßstab unserer Heiligkeit zu machen. Wir neigen alle dazu. Und oft unbemerkt schleicht sich über diese Schiene ein Verdienstgedanke ein, der uns den Blick für das Sola Gratia allein aus Gnade vernebeln kann. Wir, die wir eigentlich die Gnade lieben, können auch ganz schnell in die Gesetzlichkeit abrutschen. Wenn ich zum Beispiel denke, Gott liebt mich, weil ich mich für ihn entschieden habe. Weil ich jeden Sonntag zur Gemeinde gehe. Weil ich täglich meine stille Zeit halte. Weil ich regelmäßig spende, weil ich keinen Alkohol trinke, weil ich kein Schweinefleisch esse, weil ich keine bestimmte Kleidung trage, weil ich keinen Fernseher habe. Ja, ihr lächelt, das war manchmal schon so. Also Christen, die einen Fernseher hatten, naja, die waren schon sehr, sehr fragwürdig früher. Aber wenn man sich auf solche Sachen fokussiert, da dann besteht die Gefahr, einfach in diesen Irrtum der Gesetzlichkeit wieder hineinzufallen. Und liebe Geschwister, wir sind bei Gott nicht angenommen, weil wir etwas tun oder getan haben oder einen gewissen Frömmigkeitsstil ausleben, sondern allein aufgrund dessen, wer Christus ist und was er für uns getan hat und was er uns geschenkt hat. Lasst uns also nicht uns vom Irrtum der Gesetzlichkeit die Freien in Christus rauben lassen. Ich halte die Gesetzlichkeit für eine Beleidigung Gottes, weil sie einen Schatten für wichtiger hält als die Realität. In unserem Abschnitt, Verse 18 bis 19, warnt Paulus auch noch von einem zweiten gefährlichen Irrtum. Ich habe es umschrieben, er warnt hier von dem Irrtum des Mystizismus. Der Aufruf, das ist ein Imperativ, der lautet hier: Lasst euch durch diese gesetzlichen Irrlehrer nicht den Siegespreis rauben, das heißt eure geistliche Belohnung nehmen, indem ihr durch sie auch noch hineingezogen werdet in einen gefährlichen Mystizismus. Mystizismus, das steht ja für unkritisches, schwärmerisches und religiöses, überhöhtes Verhalten, wo einer versucht, durch besondere Gefühle und Meditation und Visionen und Körperhaltungen irgendwie in eine stärkere Verbindung mit Gott zu kommen. Und so wie ein Läufer, der bei einem Rennen in eine falsche Richtung läuft und vom Schiedsrichter disqualifiziert wird, so kann ein Christ, der sich auf mystische Abwege begibt, seine Belohnung, seinen Siegespreis verlieren. Das sagt Paulus hier. Er warnt davon. Er sagt, diese Irrlehrer, die treten auf mit einer vorgespielten Demut. Sie haben also einen Schein der Frömmigkeit und sie lehren, dass man auch Engel anbeten soll. Nun ist der Urtext hier sehr, sehr schwierig. Ich weiß noch, als ich im Studium diesen Text übersetzen musste, da haben wir uns schier die Zähne ausgebissen. Es ist nicht einfach und auch nicht ganz eindeutig. Es ist aber möglich, dass diese Irrlehrer in einer vermeintlichen Demut gesagt und behauptet haben, ja Gott, der ist so weit weg, der ist so heilig, so abgesondert, wir können nicht direkt als Menschen einfach so ihn ansprechen, zu ihm direkt reden. Auch Engel können Mittler sein. Und auch ihnen gebührt Ehre. Vielleicht ist das eine mögliche Warnung oder Auslegung, was der Paulus hier meint. Auf jeden Fall haben diese Leute gelehrt, man soll auch Engel anbeten. Aber die Bibel, sie lehrt eindeutig, was sagt sie uns über Engel? Engel sind geschaffene Wesen. Was sagt sie uns noch? Sie sind dienstbare Geister, sie dienen Gott, sie sind Boten. Und deshalb verbietet die Bibel ihre Verehrung. Als Jesus von einem gefallenen Engel, von Satan, versucht wurde in der Wüste und Satan ihn auffordert, ihn anzubeten, was sagt Jesus da? Hier haben wir es. Markus 4, Vers 10. Den Herrn, deinen Gott, sollst du anbeten. Ihm allein sollst du dienen. Engel anzubeten, das wäre so, als würde man dem Diener die Ehre geben, statt dem König. Nun glaube ich in der Tat, dass Engel auch heute noch aktiv sind. Sie dienen Gott. Sie dienen auch uns. Und es gibt diese unsichtbare Welt, die wir nicht sehen. Manchmal gibt es so Situationen, meistens sind es Situationen, wo wir eine große Bewahrung erleben und dann sagen, ja, da hatte ich bestimmt einen Schutzengel, ja? Habt ihr vielleicht auch schon erlebt? Also ein Erlebnis, das ich nie vergessen werde, liegt viele Jahre zurück, Mitte der 80er Jahre. Ich war damals so 18, 19, hatte frischen Führerschein, lebte noch in Siebenbürgen. In dieser Zeit, als es eine große Lebensmittelknappheit gab und es kamen immer wieder Transporte aus Deutschland. Und zwei Brüder waren gerade angekommen aus Deutschland mit einem Lebensmitteltransport, werde ich nie vergessen, und sollten weiterfahren. Wir sollten in die Moldau, diesen östlichen Teil Rumäniens, und dort diese Lebensmittel abladen. Und ich war ja ausgeruht und habe gesagt, ja klar, fahren wir in die Moldau, ich kann fahren. Es war der Vorgänger vom Sprinter, ein ganz großer Mercedes-Bus, voll beladen mit Lebensmitteln, 3 Tonnen, vielleicht waren es auch 4 Tonnen, fast bis zur Decke beladen. Es war noch so viel Platz, so 40 Zentimeter bis zur Decke. Und einer dieser Brüder, der sehr müde war, der hat sich dann einfach auf die Lebensmittel in diesen Bus hingelegt. Und wir fuhren Richtung Moldau, keine Autobahn, eine enge Straße. Es war nass, es hatte geregnet. Ein LKW kommt mir entgegen und drängt mich von der Straße weg. Um nicht gerammt zu werden, musste ich einfach ausweichen. Bin also auf den Randstreifen gekommen, hatte nicht genug Erfahrung. Und statt abzubremsen, habe ich dann wieder versucht einzulenken, wieder auf die Straße zu kommen. Und plötzlich beginnt dieser Bus die Kontrolle zu verlieren. Wir rutschen hin und her und das Fahrzeug dreht sich 2-mal um die eigene Achse. Und das war so ein Moment, ich weiß nicht, ich konnte gar nicht sagen, was ich tue. Es war, als würde anders jemand dieses Lenkrad bewegen. Und wir sind geflogen, ja, über diesen Graben hinweg. So fühlte sich das an, wie so ein Karussell. Und dann bleibt dieser Bus mitten auf der Straße stehen in Fahrtrichtung. Die Reifen rauchen, ja. Und wir steigen aus mit schlotternden Knien. Und haben im Bewusstsein, da war jetzt ein Schutzengel dabei, ja. Der hat uns bewahrt, der hat eingelenkt. Aber wir haben nicht unserem Engel die Ehre gegeben, der uns da bewahrt hat. Wenn ich ihn gesehen hätte, hätte ich sicherlich auch Danke gesagt. Aber wir haben Gott die Ehre gegeben, weil es eindeutig seine Bewahrung war. Es gibt ja so Momente, man erlebt die nicht so oft. Das ist ein solcher Schlüsselmoment damals in meinem Leben, wo mir ganz klar war, da hat Gott bewahrt und vielleicht war da auch eindeutig ein Schutzengel dabei, aber die Ehre haben wir Gott gegeben. Ihn haben wir angebetet, dass wir so eine große Bewahrung da erlebt hätten. Dann wäre der Bus in der Tat gekippt, hätten wir uns überschlagen. Der Bruder, der da auf diesen Lebensmitteln gelegen hatte, hätte das nicht überlebt. Er wäre von diesem Gewicht erdrückt worden. Wer weiß, was noch alles passiert wäre. Ich bin also überzeugt, dass Engelwesen in vielen Situationen uns bewahren und uns dienen, aber sie sind dienstbare Geister und sie wollen nicht angebetet werden. Die Irrlehrer in Kolosse sahen das anders. Und heute gibt es Menschen, die auch so eine sehr starke mystische Haltung haben und die glauben, dass sie nicht direkt zu Gott beten können. Das gibt es ja bis heute. Und so versucht man, durch andere Mittler zu Gott zu reden, durch Engel oder durch Maria oder über sogenannte Heilige. In 1. Timotheus 2, Vers 5, da schreibt Paulus: Es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch, Jesus Christus. Und dann begründet dann dieser Irrlehrer von Kolossee, so wie wir das aus allen Sekten und falschen Religionen kennen, ihre Lehre mit Visionen und mit Offenbarungen, die sie empfangen haben. Und auch heute gibt es eine Vielzahl solcher Irrlehrer. Einen möchte ich hier nur als Beispiel nennen. Sein Name ist Jesse Duplantis, ein Prediger aus den USA, der behauptet, in einer Art Vision eine Reise in den Himmel gemacht zu haben. Hat er schon früher erlebt, jetzt hat er die Geschichte nochmal aufgezählt, erschienen in seinem Buch Heaven. Wenn man den ersten Bericht liest oder hört von ihm und dann vergleicht die gleiche Geschichte, die er jetzt heute erzählt, dann gibt es da schon Unstimmigkeiten, die einen skeptisch machen sollten. Aber er hatte keine Skrupel, Dinge zu erzählen, wie er da mit Gott geredet hat und was Gott zu ihm gesagt hat. Und vor nicht so langer Zeit, ich glaube es war 2018, das ist das untere Bild hier, da hatte er eine Eingebung, wo Gott ihm gesagt haben soll und ihm aufs Herz gelegt haben soll, sich einen neuen Jet zu wünschen. Er hat schon einen übrigens. Aber diesen ganz bestimmten wollte er oder meinte er, Gott gönnt ihm diesen einen Jet. Und das ist jetzt ein Ausschnitt aus der Magazin Z von Peter Ischka, der hat diese Bildcollage da zusammengestellt, wo ich glaube es heißt, ich will so ein Jet, ich will und daneben eben diese Kinder aus Albanien, ob es morgen wieder etwas zu essen gibt, fragen die sich. Ja, also da stimmt was nicht. Es ist arrogant, es ist abstoßend. Und solche Verführer, die gibt es auch heute noch. Wie damals in Kolossee sagen sie, folgt uns und ihr werdet über die normalen, einfachen Christen hinaus gelangen und besonders Wissen erlangen und ekstatische Erfahrungen machen. Und der Paulus urteilt hier sehr eindeutig, diese Leute spielen sich auf, sie sind aufgeblasen in ihrer selbstzentrierten Haltung, sagt er. Da ist nichts dahinter, da ist nichts davor, es ist alles nur heiße Luft. Und er sticht hier wie in einen geblähten Luftballon in das aufgeblasene Geschwafel dieser Irrlehrer hinein und lässt die Luft heraus. Und in Vers 19 sagt er, diese Leute halten sich nicht an Christus, der das Haupt der Gemeinde ist. Was sie sagen und tun, kommt nicht von Christus, sondern ist motiviert von ihrer eigenen Selbstverliebtheit und Selbstsucht. Echtes geistliches Wachstum in der Gemeinde geschieht weder durch Gesetzlichkeit noch durch Mystizismus, sondern allein durch unsere Verbindung zu Christus, der unser Haupt ist. Vers 19. Wenn wir entschieden an ihm und seinem Wort festhalten, werden wir erbaut und gestärkt und auch zusammengehalten. Und dann erinnert Paulus die Kolosser noch einmal an diese zentrale Wahrheit, dass sie in Christus neues Leben haben und somit den Prinzipien oder Mächten oder Elementen dieser Welt gestorben sind. Wir sind als Christen in dieser Welt, aber wir sind nicht von der Welt und fast beschwörend oder mahnend oder fährt Paulus hier fort und fragt, warum lasst ihr euch dann noch vorschreiben? Damit darfst du nichts zu tun haben, davon darfst du nicht essen, das darfst du nicht einmal berühren. Und das klingt schon fast etwas polemisch hier. Und er warnt dann in den Versen 20 bis 23 ganz klar vor dem Irrtum des Asketismus. Asketismus, das ist diese religiöse Lebensphilosophie, die lehrt, dass man durch den Verzicht auf Annehmlichkeiten, auf Besitz, auf bestimmte Speisen, durch Selbstverachtung und physische Selbstverleugnung bis hin zur Selbstkasteiung vor Gott Heiligkeit erlangt und auf diesem Weg Gott näher kommt oder auch sein Heil verdienen kann. Wir denken heute, wenn wir sowas lesen, vielleicht an den Mönch in der Höhle oder wir denken an die Säulenheiligen in der frühen Kirchengeschichte, gab es in der Tat diese Gestalten, die meinten, sie könnten dann in besonderer Gottseligkeit leben, wenn sie sich auf eine Säule setzen lassen, irgendwo in der ägyptischen Wüste. Und dann kamen ab und an ein paar Leute vorbei und haben denen dann auch ein Stück Brot und ein Glas Wasser gebracht. Und die saßen da als Asketen und verbrachten als Säulenheiligen ihr Leben. Oder die sogenannten Emeriten. Das waren auch bestimmt fromme Menschen, die meinten, dann können sie am besten mit Gott leben, wenn sie sich zurückziehen irgendwo in die Einsamkeit, in die Wüste, um dort allein mit Gott zu sein. Und Askese finden wir auch im Hinduismus und anderen mystischen Religionen des Ostens. Das ist Askese. Aber Paulus sagt hier ganz klar, die ganze Askese, die konzentriert sich auf zeitliche Dinge, so wie eben man verzichtet auf gewisse Dinge, aber das hat keinen Ewigkeitsbestand. Sie folgt Geboten und Lehren von Menschen und dient letztlich doch noch zur Befriedigung unseres Egos, unseres Fleisches. Vielleicht hat sie sogar einen gewissen Anschein von Weisheit, Vers 23, aber letztlich ist sie doch ein selbstgewählter Gottesdienst, denn davon steht nichts in der Schrift und ist weder von Jesus noch von irgendeinem Apostel gelehrt worden. Alle diese falschen Frömmigkeitswege, Legalismus, Mystizismus, Asketismus, was befriedigen sie letztlich nur? Das menschliche Geltungsbedürfnis, wie hier die NGÜ das übersetzt. Aber sonst sind sie wertlos. Alles trägt nur zur eigenen Ehre bei und verschärft dem sündigen, ehrsüchtigen Menschen das, worauf er so gierig ist, Anerkennung und die Ehre vor den Menschen. Möge Gott uns helfen, dass wir durch seinen Geist immer gut unterscheiden können, ob wir ihm durch äußere Formen dienen oder vielleicht oder wirklich im Glauben und im praktischen Gehorsam seinem Wort gegenüber. An Christus und seinem Wort soll sich unser ganzes Leben ausrichten. Nicht das strikte Befolgen von Regeln und Geboten, noch gute Gefühle, noch fromme Traditionen und Visionen oder transzendente Erfahrungen machen uns zu geistlichen Christen, sondern nur unser echtes Vertrauen, unsere ehrliche Liebe zu dem einen, der sich für uns hingegeben hat. Und jetzt sind wir wieder bei dem Lied, das wir vor der Predigt gesungen haben. Weil er uns zuerst geliebt hat, können wir ihn lieben? Und wollen wir ihn lieben und ein Leben führen, das ihn ehrt, das ihn verherrlicht im Gehorsam? Im Leben, im Sterben, Herr, halte ich dich fest. Du bist mir alles. Du bist mir das Wertvollste. Ich möchte dir dienen, solange du mich lässt, und rufen dir noch an des Todes Tor zu. Ich liebe dich heute wie niemals zuvor. Und A.T. Robertson in einem seiner Bücher, in einem seiner älteren Kommentare, der hat das so ausgedrückt, und damit möchte ich schließen mit diesem Zitat: Es ist die Liebe, die uns wirklich befreit, das Richtige zu tun. Die Liebe macht uns die Wahl leicht. Die Liebe macht das Angesicht der Pflicht schön. Die Liebe macht es uns zum Vergnügen, zur Freude, bei Christus zu bleiben. Die Liebe macht den Dienst des Guten zur Freiheit. Amen. Lass uns beten. Lieber Herr Jesus, wir leben heute im 21. Jahrhundert, und vieles, was du damals durch deinen Geist dem Paulus eingegeben hast, es niederzuschreiben, und was wir heute hier betrachtet haben, diese Gefahren, die gibt es heute in einem viel verstärkteren Maße, weil wir in einer postmodernen Welt leben, der Kommunikation, wo auch Irrlehre noch viel, viel leichter verbreitet werden kann, wie damals zur Zeit der ersten Christen. Und deshalb brauchen wir einfach deinen Geist, wir brauchen dein Wort, das uns immer wieder verwurzelt im Evangelium. Und Herr, wir wollen auch heute als deine Kinder achtsam sein, und wir wollen uns von nichts die Freiheit, die wir in dir haben, die du uns gebracht hast, rauben lassen. Weder durch Gesetzlichkeit noch durch irgendeinen schrägen, falschen Mystizismus oder Asketismus und viele anderen Gefahren, die es auch heute noch gibt. Herr, hilf uns, dass wir ganz fest bleiben in dir, weil du bist alles. Du bist die Fülle der Gottheit. Du bist der Gottmensch, der uns durch seinen Tod am Kreuz die Freiheit gebracht hat, die Vergebung gebracht hat. Und Herr, wir wollen uns an dir orientieren, und wir wollen dir treu bleiben und dir dienen. Nicht, weil ein Gebot oder irgendetwas uns von außen das auferlegt, sondern weil wir dich erfahren haben und erlebt haben als unseren Erlöser, und weil wir dich lieben. Jetzt in dieser Zeit, Herr, wollen wir dir folgen und auch, wenn du uns heimrufst, dir ewig bekennen: Wir lieben dich, du bist unser Ein und Alles. Amen.